Christusbund, damals der Brüderbund, das war meine Gemeinde von der Kinderstunde, Jungschar, Jugendkreis. Dort habe ich Jesus kennengelernt, dort wurde ich begleitet auf dem Weg. Frage, wie es weitergeht. Und ihr habt uns über 30 Jahre unterstützt, für uns gebetet, bis heute. Vielen, vielen Dank. Ja, und jetzt wechseln wir ganz, ganz weit zurück, über 3100 Jahre. Da liegt die Geschichte zurück, ungefähr 50 Jahre, bevor Saul König wurde in Israel. Eine ziemlich dunkle Periode, die Richterzeit. Das Volk Israel tat, was Gott missfiel. Sie handelten nach ihren eigenen Vorstellungen. Gott gab sie in die Hände ihrer Feinde. Sie schrien zum Herrn, sie beteten und Gott schickte einen Ritter und rettete sie wieder. Und das war so wiederholt. Deborah, Gideon, Jephtha. Und diesen Text ein bisschen anders. Alles eigentlich gleich, nur sie schrien gar nicht zum Herrn. Es war noch gar keine Notwendigkeit da. Herr, helf uns, Herr, rette uns, Herr, wir haben Riesenprobleme. Und Gott greift trotzdem ein. Er ergreift die Initiative zur Rettung. Offenbart sich einem Ehepaar. Einfach ein Ehepaar, keine Kinder, so ein Stigma über ihrem Leben. Was lief falsch? Sind wir vor Gott nicht richtig? Aus dem Stamm Dan, unbekannt, nichts Besonderes. Der Mann heißt Manoah, übersetzt heißt das ein Stiller, einer der Stillen, der Ruhigen im Lande. Seine Frau wird nicht mal mit dem Namen erwähnt. Aber ich denke, es war eine Familie oder ein Ehepaar, das trotzdem in dieser schwierigen Situation an Gott festhielt. Wir möchten jetzt die Geschichte noch mal ein bisschen durchgehen. Für mich war sie ziemlich unbekannt, für euch vielleicht auch. Und ich will ein paar Erklärungen mitgeben und dann wollen wir ein bisschen uns überlegen, was das für uns heute bedeutet. Die erste Begegnung. Gott offenbart sich dieser Frau zweimal. Der Verheißung. Du bist unfruchtbar, aber du wirst schwanger werden. Du wirst ein Kind bekommen, einen Sohn bekommen. Und dann die Anweisung, trink weder Wein oder Bier oder irgendein starkes Getränk. Ess keine unreinen Speisen. Die Haare deines Sohnes dürfen niemals abgeschnitten werden. Wir erinnern uns an unseren Sohn vor ein paar Jahren. Und dein Sohn, der wird das Nazirer-Gelübde ablegen. Und das eben nicht nur eine Zeit lang, sondern für sein ganzes Leben. Er wird Gott geweiht sein, Gott hingegeben sein, abgesondert, heilig. Er wird nie seine Haare abschneiden, kein Wein trinken, kein berauschtes Getränk, keinen Toten berühren, kein unreines Essen essen. Und dein Sohn wird der Erlöser werden für sein Volk. Er wird den Befreiungsdienst, den Prozess beginnen. Wir sehen, das sind so ein paar Parallelen mit Zacharias und Elisabeth, die dann Johannes bekommen. Oder auch mit Josef und Maria, die den Messias bekommen, den Retter, den wahren Befreier. Ich finde es interessant, die Frau berichtet ihrem Mann und es zeigt, sie hat Vertrauen zu ihm, sie ist ihm loyal. Sie sieht, das geht uns gemeinsam an, diese Aufgabe, diese Berufung. Es ist nicht so der Stolz, das mache ich schon alleine, was hätte er zum Sagen. Dann merken wir, es ist so eine wachsende Erkenntnis Gottes in diesem Text. Ein Mann Gottes, ein Prophet, ein Engel Gottes, das entwickelt sich alles. Die wussten wirklich nicht, wer am Anfang, mit wem sie es da zu tun hatten. Aber dann, immer wieder kommt es durch, sie sind überwältigt von Gottes Gegenwart. Wunderbar, erschrocken. Sie sagt zu ihrem Mann, und ich finde die Reaktion interessant. Es ist kein Vorwurf. Warum hast du ihn nicht nach dem Namen gefragt? Du musst doch wissen, wer das ist. Und warum hast du ihn nicht noch nach mehr Anweisungen gefragt? Oder ist wahrscheinlich alles nur Einbildung. Natürlich willst du Kinder, das weiß ich. Und jetzt hast du halt noch religiös noch eins draufgesetzt. Er ist auch nicht beleidigt. Ich fühle mich übergangen. Warum macht Gott das mit dir und nicht mit mir? Ich bin ja schließlich der Mann. Aber er betet. Ja, wir schicken uns diesen Mann nochmals und sagen uns, was wir tun sollen, dass wir keinen Fehler machen. Und, ja, wir hören das, es kommt zur zweiten Begegnung. Und wieder kommt dieser Engel oder dieser Mann Gottes zur Frau, wieder ohne ihren Mann. Sie rennt, holt ihren Mann, der kommt, ich denke sofort. Und dann fragt er ihn, was sollen wir jetzt genau tun? Engel sagt dasselbe wieder, nichts Neues. Manoah will ihn ehren, will ihm ein Gastmahl anbieten, vielleicht ein Opfer anbieten und der Engel lehnt ab. Wenn du mich auch jetzt hier halten möchtest bei dir, ich werde doch nichts essen. Du kannst mich nicht kaufen, du kannst mich nicht festhalten. Aber der Engel sagt ihm, mach ein Angebot. Du kannst Gott ein Opfer bringen, ein Brandopfer, ein Speiseopfer. Manoah fragt zurück, aber wie können wir dich dann ehren, wenn das eintritt? Wir wissen ja nicht mal, wie du heißt, wir wissen nicht, wo du wohnst, wir wissen überhaupt nichts. Der Engel sagt ihm, was fragst du mich nach meinem Namen? Mein Name ist zu wunderbar, ist wunderbar, ist außergewöhnlich, geheimnisvoll. Mein Name übersteigt dein Fassungsvermögen. Interessant, der Text im Hebräischen, der klingt an Psalm 139, Vers 6 an, diese Erkenntnis Gottes ist mir zu wunderbar, um sie zu begreifen. Oder Jesaja 9, Vers 6, ein Sohn ist uns gegeben, sein Name ist wunderbar. Manoah bringt das Opfer, ein Brand- und Speiseopfer. Das war nicht ein Sündopfer, sondern ein Reinigungsopfer und Heiligungsopfer, ein Hingabeopfer. Ein Opfer, das ausdrückt, Gott, ich ergebe mich dir ganz. Ich liefere mich dir ganz aus. Und Wunderbares geschieht. Wieder die gleiche Wurzel im Hebräischen. Der Engel des Herrn fährt in der Flamme des Altars auf. Er identifiziert sich mit dem Opfer, nimmt es mit zu Jahwe. Er ist fort und kommt nie wieder. Man nennt es so eine Manifestation Gottes im Alten Testament. Gott erscheint Menschen in menschlicher Form. Abraham hat das erlebt, Jakob im Kampf, Mose am Dornbusch, Bileam, Josua, Gideon, Jesaja, verschiedene hatten das erlebt. Manoah und seine Frau fallen zu Boden auf ihr Angesicht. Und sie beginnen zu verstehen, das ist mehr als ein Prophet. Das ist der Engel des Herrn. Wir haben Gott gesehen. Und die Reaktion bei Manoah, wahrscheinlich von Mose, niemand kann Gott sehen und lebend davonkommen. Wir werden sterben. Seine Frau ist da viel zuversichtlich und sagt, das hätte ja nichts gebracht, sonst könnten wir ja keine Kinder kriegen. Da hat das Opfer angenommen, es wird nichts passieren, er wird uns nicht vernichten. Beide haben recht. Aber ich finde es interessant, wie respektvoll und nicht kritisierend sie miteinander umgehen, sondern du verstehst es nicht. Wir lernen Gott oft gemeinsam kennen. Und dann das Ergebnis, die Geburt. Der Sohn wird gezeugt, wird geboren, die Verheißung erfüllt sich. Der Sohn wächst heran, Gott segnet den Jungen und Gottes Geist erfasst ihn und treibt ihn um. Was lernen wir von diesem Text? Vielleicht können wir jetzt die Slides einschalten. Erstmal ein bisschen was zu Gott oder wie Gott sich offenbart. Wir wissen das ja, damals hat Gott sich speziellen Leuten, vor allem Propheten, direkt offenbart. Und heute durch den Heiligen Geist offenbart er sich jedem Gläubigen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Aber manchmal geschieht es auf außergewöhnliche, ungewöhnliche Weise durch einen Traum, durch eine Stimme, durch ein ganz tiefes Wissen, Gott hat zu mir geredet. Wir sehen hier, es ist Gottes souveräne Wahl. Es ist Gottes Zeitpunkt. Die Art und Weise, wie er das macht, macht Gott. Manchmal ist es so, dass Menschen darauf warten, aber hier, da schien es überhaupt nicht drauf zu warten. Und ich denke, das zeigt uns, es gibt keine Schablone, so geht es mit der Gottesoffenbarung, so machen wir das und dann wissen wir, dass Gott zu uns redet. Die Gottesoffenbarung ist geheimnisvoll, mysteriös, erschreckend, sie fallen zu Boden, wunderbar, prägend, tief prägend. Gott ist mir begegnet. Noch nie ist mir sowas geschehen. Und gleichzeitig kann man das auch übersetzen, zu wunderbar. Das erschreckt mich. Und manche Fragen bleiben offen. Die kriegen keine komplette theologische Erklärung. Die entdecken das so Stück für Stück. Progressiv wachsen sie in der Erkenntnis Gottes. Und Gott erweitert ihren Horizont. Und diese Gotteserfahrung, Gottes Offenbarung ist mit einer neuen Aufgabe und mit einer Herausforderung verbunden. Es ist viel mehr als die persönliche Glückserfahrung. Ja, Gott hat mein Gebet erhört. Endlich kriegen wir Kinder. Wir haben so lange drauf gewartet. Es ist ein Teil von Gottes Plan. Das Glück für die Familie und Gottes großer Plan kommen zusammen. Und es zeigt sich, dieser große Plan Gottes, der wird dann noch erweitert. Bei Manoah und seiner Frau ist es noch so, dass ihnen gesagt wird, euer Sohn wird der Ritter sein in dieser Situation, das Volk von Philistern befreien. Und wir merken, das ist so ein Vorläufer auf Jesus, den perfekten Ritter, der nicht nur sein Volk von Sünden befreit, sondern alle Völker. Von dem Jesaja sagt, er ist das Licht, die Rettung für alle Völker. Und diese Gotteserfahrung führt zu einer Einschränkung in der Lebensplanung von der Frau. Plötzlich darf sie keinen Alkohol mehr trinken, muss sie in gewisse Essensvorschriften halten und so weiter. Was lernen wir von den Menschen, von Manoah und seiner Frau? Oh, ich brauche mal das Ding da. Sind ganz normale, einfache Menschen, lernende Menschen, Menschen, die in diesem Prozess Gott besser kennenlernen. Aber Menschen, die ihre Hingabe an Gott ganz ohne Kompromisse leben, ohne Vorbehalte, ohne, ja, jetzt Moment mal, sondern mit einem, hier bin ich, Herr, ich bin bereit, was willst du von mir? Wir lernen von diesen zwei Menschen, sie machen das zusammen. Als Brüder und Schwestern, als Mann und Frau, als Familie, als geistliche Einheit. Wir lernen von ihnen, es ist unterschiedlich. Die Anweisungen, die Erfahrungen. Wieder keine Schablone. Für die Frau ein anderer Auftrag als für einen Mann. Und keine Besserwisserei, keine Kritiksucht, kein Vergleichen. Na, wenn so ist, dann nicht für mich. Wieso wird meine Frau da besser behandelt oder was auch immer. Wir lernen von ihnen, Hingabe ist manchmal mit einem besonderen Opfer, einem besonderen Einsatz verbunden. Mit was, was Gott dir aufs Herz legt. Für manche Leute heißt es, ich bete für die unerreichten Völker jeden Tag, 5 Minuten, 10 Minuten. Für andere ist es was anderes. Und es ist total wichtig, dass wir da nicht anfangen zu vergleichen und zu verallgemeinern, das müssen jetzt alle so machen, sondern dass wir das, was Gott von uns möchte, tun. Ich möchte uns die Frage mitgeben, lebst du für Gott ganz kompromisslos? Und jetzt, heute? Heißt Hingabe nur, Herr, erfüll meine Wünsche? Oder Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt, du zuerst? Darf Hingabe mich und meinen Rahmen sprengen? Von ich zu meine Familie, meine Gemeinde, mein Volk, hier nennt man es the land, oder alle Völker. Oder bleiben wir irgendwo stecken und sagen, das ist meins. Darf Hingabe uns in Gottes Perspektive reinnehmen? Können wir weiter? Können wir weiterklicken? Okay, danke. Und der letzte Punkt, den ich uns mitgeben möchte, der Retter kommt, trotzdem. Ist ja schon eine komische Story mit dem Simson. Ich bin ja froh, dass ich nächstes Mal und übernächstes Mal nicht dran bin. Sehr viel besser. Wie passt sein Leben zu Gottes Ankündigung? Ich sende einen Retter, der hat doch ziemlich viel versagt? Warum macht Gott so einen Aufwand mit den Eltern von Simson, wenn es doch nicht funktioniert? Und vielleicht ist mancher hier, der sagt, ich bin enttäuscht über meine Kinder, ich bin frustriert, ich bin verzweifelt. Ich wollte, dass sie Jesus kennenlernen, aber sie gehen einen ganz anderen Weg oder sie gehen so halb irgendwo mit. Vielleicht ist mancher schockiert über Vorbilder, die uns zum Glauben geführt haben und plötzlich stehen sie vor einer Scheidung. Wir denken, wie kann das geschehen? Uns geht es manchmal so, dass wir denken, jetzt sind wir 30 Jahre da unterwegs und reden immer von Gemeinde und Gemeindegründung und Gemeinde, die dann ihr Volk erreicht und immer noch nicht. Wenig durchschlagende Frucht. Was hilft uns, da nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben? Ich habe so ein paar Dinge in dem Text entdeckt und dann auch so ein bisschen weitergesponnen. Erstmal steht da drin, er wird beginnen, sein Volk von Philistern zu retten. Es wird ein Beginn sein, wird ein Prozess sein, der weitergeht bis zum perfekten Retter, bis zu Jesus. Und trotz all seiner Frauengeschichten kam Gott trotzdem zum Ziel. Der fehlerlose, der perfekte Retter kam 1000 Jahre später. Simson war nur ein Vorläufer. Und heute ist er da. Und was mir da hilft, ist einfach zu sehen, Gott redet heute. Ist alles noch so ein bisschen Stickwerk, vieles noch nicht so perfekt. Und manchmal sehen wir da nur das Unperfekte, das Schwierige, aber Gott handelt heute. Und lass uns das nicht vergessen, Gott redet heute, Gott wirkt heute, Gott tut heute. Und das ist gut. Und der Retter wird siegen. Er wird siegen bei uns, in unserem Leben, unserer Situation und er wird siegen mit dieser Welt. Wir sind die Leute, die das Ende kennen. Wir sind die Leute, die wissen, es kommt das große Mahl beim Lamm und da werden viele Menschen aus allen Völkern dabei sein. Es kann keiner aufhalten. Satan kriegt es auch nicht hin. Und Politiker kriegen es auch nicht hin. Wann es kommt, wie es kommt, verstehen wir oft nicht. Aber es wird kommen. Der Retter wird kommen. Und deshalb wollen wir dranbleiben. Ich bete mit uns. Und dafür danken wir dir, dass du der Retter gekommen bist. Und dafür preisen wir dich schon heute. Ob wir es immer verstehen oder nicht verstehen, dein Sieg kommt. Amen.